Eines Tages ist Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem unterwegs und er wandert so zwischen etwas schöneren Säulen, als wir haben, aber es sind 5 Säulen und da ist ein Teich und um diesen Teich herum liegen und sitzen und hocken und was weiß ich nicht was, viele, viele Menschen. Menschen, die dort nicht freiwillig sind, sondern es geht ihnen nicht gut. Sie sind krank, sie sind schwach. Manche sind so krank und schwach, dass sie sich kaum bewegen können. Und warum sind sie dort und nicht zu Hause? Es scheint so, dass dieses Wasser in irgendeiner Form gesund macht. Scheinbar ist es so, dass wenn sich das Wasser bewegt und die Menschen das Wasser berühren als erstes, und zwar einer, dann wird dieser Mensch gesund. Also das ist der Grund, warum sie nicht zu Hause hocken, sondern dort liegen und darauf warten, dass sich das Wasser bewegt und dann beginnt das Wettrennen, der Wettstreit, wer ist zuerst da? Also da denkt niemand an jemand anderen, jeder an sich selbst. Ich möchte gesund werden. Und Jesus kommt auch dorthin, er ist nicht krank und er schaut sich das Ganze an und sieht dort einen Mann liegen, von dem er weiß oder erfährt, dieser Mann ist seit 38 Jahren krank. Also 38 Jahre krank. Und Jesus geht zu ihm hin und fragt diesen Mann, der da liegt, weil er gerne in diesem oder durch das Wasser geheilt werden will. Und er stellt ihm eine Frage. Willst du gesund werden? Nee, ich bin einfach nur aus Spaß hier, könnte er sagen, ironisch vielleicht. Oder was für eine Frage? Was glaubst du, warum ich hier liege und nicht zu Hause in meinem Sofa? Natürlich will ich gesund werden, könnte man meinen. Also willst du gesund werden? Und dieser Mann reagiert eigentlich ganz gelassen scheinbar. Er sagt, ja, das will ich, aber ich habe keine Kraft. Jedes Mal, wenn es soweit ist, ist jemand schneller als ich. Und ich schaffe es einfach nicht rechtzeitig an dieses Wasser. Und als Jesus ihn fragt, willst du gesund werden, da hat dieser Mann seine Vorstellung von, wie wird man gesund, indem man eben in dieses Wasser steigt, oder wenigstens, dass jemand hilft, ihn aufhebt und dahin trägt. Aber Jesus hat eine ganz andere Vorstellung. Und so spricht er zu diesem Mann und sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und sofort stand dieser Mensch auf, nahm seine Matte und ging. Und dann ist Johannes mit diesem Wunder fertig. In aller Kürze erzählt er das. Das heißt, 38 Jahre, das muss ein Schicksal sein, das ist sehr, sehr lang. Und jetzt könnte man meinen, warum erzählt er nicht davon, wie der Mann auf Jesus reagiert hat? Hat er sich bedankt? Ist er tatsächlich aufgestanden, hat sich umgedreht und ist mit der Matte losgelaufen? Das würden wir wahrscheinlich alles so gerne wissen. So Informationen, die uns neugierig machen, das ist dem Johannes völlig egal. Also kürzer könnte man eigentlich nicht erzählen, wie die Heilung vonstatten kommt. Also das Gespräch vorher ist länger als diese Heilung, das Aufstehen und das Verlassen dieser 5 Säulen und dieses Ortes, wo er nach Genesung gesucht hat. Also Jesus spricht und dieser Mann wird gesund und er geht. Wir sind in einer kleinen Themenreihe durch das Johannesevangelium unterwegs und wir schauen uns verschiedene Begegnungen von Jesus mit unterschiedlichen Menschen an. Wir haben begonnen mit Nikodemus, einem Pharisäer, der Jesus des Nachts besucht und ihm dort begegnet und etwas über Jesus erfährt und auch wir so über Jesus etwas erfahren. Wir sind dann weiter in Kapitel 4 gegangen und haben uns die Samariterin am Brunnen angeschaut, wo Jesus dieser Frau begegnet, die das komplette Gegenteil, ein Kontrast zu diesem Pharisäer ist. Der Pharisäer ist hoch angesehen, der Lehrer schlechthin in Israel, also ein intellektueller und ein religiöser Mann, von dem jeder sagen würde, das ist ein rechtschaffener, guter Mann. Und wir haben eine Samariterin gesehen, die nicht nur aus einem Volk kommt, das die Juden hassen, also allein das disqualifiziert sie eigentlich schon, sondern selbst unter ihresgleichen ist sie eigentlich die unterste Schicht. Niemand will mit ihr etwas zu tun haben, denn sie ist auch in den Augen der Samariter eine Sünderin und unterste Schublade. Und auch dieser Frau begegnet Jesus. Und dort konnten wir erleben, wie diese Frau Rettung und Heil erlebt und auf einmal aus ihrer Schuld und aus ihrem verkorksten Leben, könnte man sagen, ein Zeugnis wird. Und heute begegnen wir einem Mann, der geheilt ist. Und diese Begegnung ist wieder etwas, was Johannes eigentlich nutzt, um uns zu zeigen, wer Jesus wirklich ist. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und ich möchte euch kurz sagen, was ihr euch jetzt schon merken dürft. Und zwar, merkt euch, behaltet es im Kopf, Jesus spricht und der Mann steht auf und geht. Denn auch wenn die Geschichte hier zu Ende scheint, ist sie noch nicht ganz zu Ende. Wir wollen uns in einem groben Überblick das ganze Kapitel anschauen. Oft ist es ja so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man die Bibel liest, dann liest man die Geschichte und wenn die Geschichte dann zu Ende ist, dann ist es auch okay. Manchmal liest man ein paar Verse. Es ist selten, dass man einen ganzen Kapitel oder gar mehrere Kapitel am Stück liest. Und tatsächlich ist es so, dass die Geschichte nicht für sich alleine steht. Die Geschichte beginnt etwas, was dann das ganze fünfte Kapitel entfaltet und dann aufzeigt. Also die Geschichte steht nicht für sich, es ist nicht einfach nur ein Zeichen und Wunder, sondern Johannes will damit etwas verdeutlichen und aufzeigen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und so gehen wir mit dem Mann weiter. Er schnappt sich die Matte, läuft los, aber es gibt ein Problem. Es ist Sabbat. Und Matte schleppen ist Arbeit. Das darf man am Sabbat nicht. Und so, oh Wunder, begegnet ihm jemand, der das sofort weiß und es ihm natürlich auch sagen muss. Ein bisschen, also das erinnert sich ein bisschen an uns Deutsche, habe ich das Gefühl. Ich erkenne mich dort wieder. Wenn ich etwas sehe, dann muss ich gleich darauf hinweisen. Und ich stelle es mir so vor, das sagt Johannes hier gar nicht. Wahrscheinlich ist er glücklich und läuft daher mit dieser Matte. Ich weiß gar nicht, ob es ihm bewusst ist oder nicht, aber da kommt einer, ein Pharisäer, und sagt ihm: Ah, stopp! Heute ist Samstag. Heute ist Schabbat. Du darfst die Matte nicht tragen. Warum machst du das? Es ist verboten, das zu tun. Und seine Antwort darauf ist: Der, der mich geheilt hat, hat mir gesagt, ich soll meine Matte nehmen und gehen. Und ich habe meine Matte genommen und bin gegangen. Und sie sagen oder fragen: Wer ist dieser Mann? Nicht: Wer ist dieser Mann, der dich geheilt hat? Oh, wie schön. Sondern: Wer ist dieser Mann, der dir gesagt hat, du sollst am Sabbat arbeiten? Wer ist dieser Sünder, dieser böse Übertreter? Und er sagt: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Er kann ihnen die Information nicht geben. Und dann kann man weiterlesen ab Vers 14, wie dieser Mann Jesus noch einmal begegnet. Und diesmal ist die Begegnung etwas anders. Und Jesus sagt zu ihm, nachdem sie sich begegnen: Sieh, du bist gesund geworden, in Vers 14. Sündige nicht mehr, damit nicht Schlimmeres widerfährt. 83 Jahre krank, was könnte schlimmer sein? Muss er jetzt Angst haben, wenn ich jetzt nochmal sündige, dann kommt noch was Schlimmeres, 39 Jahre krank, oder was ist die Steigerung dessen? Und manchmal geht man davon aus, dass Jesus sagt, er war krank, weil er gesündigt hat. Tatsächlich können wir in der Bibel nachlesen, dass das nicht stimmt. Sondern Jesus sagt an einer anderen Stelle, als die Jünger fragen, bei einem anderen Kranken: Wer hat denn nun gesündigt, dass er so schwer krank ist? Und er sagt: Das hat nichts mit Sünde zu tun, das hat damit zu tun, dass Gott sich daran verherrlichen kann. damit die Menschen Gottes Größe erkennen. Und so ist es hier auch. Und dennoch spricht er hier eine Warnung aus und die hat etwas mit unserem Text zu tun. Also auch da möchte ich euch darum bitten, behaltet das im Hinterkopf. Was könnte denn schlimmer sein als 38 Jahre Krankheit? Also mit was könnte er ihn noch erschrecken unter Umständen? Und jetzt weiß er, wer dieser Mann ist und er geht hin zu denen, die ihn gefragt haben und sagen, Jesus war's. Jesus ist derjenige, der mich geheilt hat und der mir gesagt hat, nimm die Matte und geh. Und das nehmen sie zum Anlass, um Jesus zu verfolgen. Denn er hat auch gearbeitet und einem anderen befohlen zu arbeiten, denn er hat jemanden geheilt am Sabbat. Das darf der doch nicht tun. Schon böse, oder? Richtig böse. Geht einfach hin und heilt jemanden. Hilft einem, der 38 Jahre krank war. Das ist Böswilligkeit schlechthin, könnte man meinen. So scheint es zu sein, denn sie rennen gleich hin und sagen, das darfst du nicht. Und Jesus antwortet darauf sehr faszinierend. Mein Vater wirkt bis jetzt, er arbeitet und ich wirke auch. Gott ist mein Vater, sagt er hier. Und weil er arbeitet, weil er wirkt, auch am Sabbat, mache auch ich genau das. Das heißt, er verbindet hier seine Heilung, sein Wirken am Sabbat mit Gottes Werk. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Juden sagen, er hat sich Gott gleich gemacht. Das ist Blasphemie. Das darf niemand. Niemand ist wie Gott. Niemand ist Gott gleich. Das heißt, er sagt, Jesus sagt hier, ich bin Gott. Ich bin, mache das Gleiche, tue das gleiche Werk wie der Vater. Das heißt, dass die Welt erhalten bleibt, auch am Sabbat, dass sie nicht untergeht. Das macht Gott. Er arbeitet auch am Ruhetag. Und Jesus sagt, und ich auch. Denn die Ruhe der Sabbat ist noch nicht vollendet. Der Sabbat ist der siebte Tag, wo Gott ruhte, wo er den Menschen in die Ruhe brachte, wo er die neue Schöpfung zeigte, ich will dich in die Ruhe bringen. Und Jesus spricht davon, dass er das gleiche Anliegen und den gleichen Sinn und Zweck hat und das verfolgt. Und er dementsprechend dem Vater gleich ist. Das ist eigentlich das Schlimmste, was er tun kann. Er hat schon eigentlich Schlimmes und Böses getan. Und jetzt sagt er auch noch von sich selbst, er ist Gott. Und das ist tatsächlich hier die Entwicklung, die Johannes hier macht. Er beschreibt das eigentlich auf eine sehr anschauliche Art und Weise. Und er macht hier eigentlich Folgendes. Er zeigt ein Zeichen, ein Werk Jesu. Dann zeigt er auf, dass dadurch ein Konflikt entsteht. Und ich glaube, Jesus bezweckt diesen Konflikt. Und aufgrund dieses Konfliktes, dieser Konfrontation, offenbart Jesus einen Teil seines Wesens. Er offenbart, wer er ist und warum er gekommen ist und was er tun wird. Das heißt, das nutzt er zu dieser Offenbarung. Und diese Offenbarung wiederum, wer dieser Jesus ist, sie führt zu einem Zeugnis. Oder besser gesagt, er zitiert Zeugen und sagt, das, was ich von mir selbst behaupte, und das ist gewaltig, was er behauptet. Also wer von uns kann sagen, ich bin Gott? Wer von uns kann sagen, nicht Gott hat mich einfach nur gesandt, sondern ich tue dasselbe? Und so führt er verschiedene Zeugen an, die tatsächlich bestätigen, ja, er ist es. Und ganz zum Schluss endet das Johannes, das Kapitel hier mit einer Reaktion. Wie reagierst du nun auf diesen Jesus, der Wunder tut, der sich offenbart, und zwar Gewaltiges über sich selbst, der Zeugen heranführt und sagt, es ist wahr, was ich sage. und dann dasteht und sagt, und nun müsst ihr wählen, entscheiden. Wie begegnet ihr mir? Das heißt, von dieser kurzen Begegnung, die in einigen Versen benannt wird, von diesem kranken Mann, nutzt er eigentlich, um uns in die Begegnung mit Jesus zu führen. Und dort letztendlich diesem Jesus zu begegnen. Und ich möchte mit uns den Text lesen, und zwar die Verse 19 bis 30. Denn auch wenn wir uns mit der Begegnung dieses kranken Mannes beschäftigen, ist die Kernaussage und der Hauptaspekt von Kapitel 5 meines Erachtens die Verse 19 bis 30. Wir lesen sie gemeinsam. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat auch der Sohn das Leben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Das ist die gewaltige Aussage von sich selbst, die Jesus hier tätigt. Also, falls du jemals die Frage gestellt bekommen hast, hat Jesus wirklich behauptet, er sei Gott? Hier tut er es. Er sagt von sich selbst, er ist der Sohn Gottes. Er sagt von sich selbst, dass er Leben in sich selbst hat. Also uns wird Leben gegeben. Jesus hat Leben in sich selbst, so wie der Vater. Das heißt, er ist Gott. Und er sagt, ihm steht es nicht nur zu, Leben zu geben, wem er will, sondern dass auch ihm das Gericht übergeben ist. Und wer allein kann richten? Wenn du die Bibel fleißig und gründlich liest, wirst du immer wieder feststellen, Gott allein kann richten. Das heißt, all diese Aussagen sind so gewaltig in den Augen der Ohren der Juden. Dieser Mann sagt zigfach, er ist Gott. Das ist pure Blasphemie. Er gibt Leben und Gericht. Das heißt, wieder lernen wir, dass Johannes davon spricht, wenn du diesem Jesus begegnest, dann hat es etwas damit zu tun, was letztendlich mit Tod und Leben zu tun hat. Also es geht um Leben und Tod in der Begegnung von Jesus. Und Johannes beginnt sein Kapitel 1 genau so. Er sagt, in ihm war das Leben und er ist gekommen, um Leben zu geben. Und ich glaube, wenn wir Christus glauben, hängt dann die tiefste Wirklichkeit unseres Lebens nicht an unserer Körperlichkeit, nicht mal an diesem Kranken, der dort lag, oder an unserer Krankheit oder an unseren Schwachheit, sondern er sagt, ich blicke darüber hinaus und ich gebe ewiges Leben, wem ich will. Das heißt, dieses Wunder, das man dort gesehen hat, ist eigentlich nur eine Kleinigkeit in Jesus' Augen. Er sagt, es ist viel, viel mehr, was ich geben kann und jedem geben will. Und hier kommen wir, der meine Stimme hört an den Ursprung. Da hörte einer die Stimme, steh auf und geh, und der stand und ging. Und hier sagt Jesus, sogar die Toten werden meine Stimme hören. Das heißt, was er hier eigentlich sagt, ist, sein Wort hat Schöpfungskraft. In seinen Worten liegt Leben. Das heißt, auch das ist wieder ein Anspruch, den nur Gott haben kann. Gott spricht und es wird. Jesus spricht und es wird nicht nur, sondern er sagt, selbst Tote werden die Stimme des Sohnes hören und sie werden auferstehen. Das ist der Jesus, an den du glaubst. Und vielleicht wusstest du schon längst, dass er Sohn Gottes ist und all diese Dinge. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir diesen Jesus, den wir haben, mehr und mehr mit Substanz füllen, und zwar nicht Substanz unserer Vorstellung, wie wir denken, wie Jesus wäre oder sein könnte, sondern wie er sich selbst offenbart. Und das Johannes-Evangelium ist dafür richtig, richtig gut geeignet. Also hier wird Jesus mit Substanz gefüllt, was es wirklich bedeutet, dass er Gott ist, auch für dein und mein Leben. Also hier beginnt dieser Bezug zum Teich und zu diesem Mann zurück, eine Stimme, die gehört wird und daraus quillt Leben. Also Vers 26, im Sohn liegt das Leben. Warum kann er das? Und ich nicht. Weil in ihm das Leben ist. Weil in ihm das Leben liegt. Ich muss es empfangen. Und das gilt jedem Einzelnen. Jeder muss oder steht irgendwann von dieser Entscheidung, das Leben zu empfangen. Und das Wunderbare ist, es ist nicht etwas, was einmalig geschieht, sondern wenn du Leben empfangen hast, dann darfst du auch aus diesem Leben schöpfen. Denn die Quelle des Lebens hört nicht auf, sondern sie füllt immer wieder neu. Und so haben wir im Psalm 36 gelesen, tatsächlich sagt Gott, sagt der Psalmist über Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. Das behauptet Jesus über sich selbst. Der Sohn, er hat das Leben und aus ihm quillt das Leben. Und diese Stimme, dass sie Gräber erreicht. Also schon mal mit Toten versucht zu sprechen, mit Gräbern, das funktioniert nicht. Aber sein Wort hat Kraft und Gewalt. Und zwar alle Gräber. Das heißt, am Anfang haben wir einen Mann auf der Matte, der diese Stimme hört. Und irgendwann werden alle diese Stimme hören. Und hier kommen wir eben zu diesem, was könnte schlimmer sein? Schlimmer als 38 Jahre krank zu sein, so schrecklich das auch wirklich sein mag, das kann ich gar nicht nachempfinden. Das kann nur jemand nachempfinden, der das erlebt hat. So schlimm das auch ist, es gibt etwas Schlimmeres. Denn wenn die Gräber die Stimme hören und auferstehen, dann stehen sie entweder vor dem Leben, das heißt, sie kriegen Leben, oder, und das ist das wahre Schlimme, Gericht. Das ist, wovor Jesus warnt. Er sagt also nicht, wenn du ein-, zweimal sündigst, dann Gericht. Sondern er sagt, wenn du ein Leben abgewandt von mir führst, also der Sünde zugewandt, wenn die Sünde über dich herrscht, weil nicht ich dein Herr bin, weil nicht ich dein Gott bin, weil du nicht meine Stimme hörst, dann kommst du in das Allerschlimmste und das ist das Gericht. Und gleichzeitig spricht er jedem zu, der seine Stimme hört und hören will, dass er sagt, du darfst dich entscheiden. Wenn du sie hörst, dann nimm dieses Leben an und dann wird dir dieses Schlimmere niemals widerfahren, sondern du wirst Leben haben. Das heißt, wir dürfen ganz sicher mit unserer Gesundheit, mit unserer Arbeit, Beziehung, was weiß ich, was uns alles beschäftigt, mit unseren Kindern, wir dürfen mit all diesen Dingen zu Jesus kommen. Wir dürfen ihn um Heilung bitten. Wir dürfen ihn um Hilfe für all diese Dinge bitten. Wir dürfen auch klagen und sagen, es ist schwer. Wir sind eben nur Menschen. Wir werden sogar dazu aufgefordert, das zu tun. Aber da hört es nicht auf und da hört bei Jesus es nicht auf, sondern er hat einen viel tieferen Anspruch und auch ein viel tieferes Ziel mit dir und mir. Sein letztendgültiges Ziel ist nicht, dass wir hier auf dieser Erde ein glückliches, fröhliches Leben führen, dass wir nicht krank werden, dass es uns immer gut geht. Das wäre schön. Und vielen von uns geht es auch wirklich gut, aber eben nicht allen. Und da erkennen wir, dass Jesus letztendlich nicht dieses Ziel verfolgt, sondern sein übergeordnetes Ziel ist, das Schlimmere soll dir nicht geschehen, denn das ist eine Ewigkeit wert. Eine Ewigkeit Gericht oder eine Ewigkeit Gnade. Das heißt, Jesus will nicht nur die Umstände dieses Mannes berühren und ihn heilen, er will auch nicht nur deine und meine Umstände anrühren und dort vielleicht Frieden oder Heilung oder Sonstiges schenken, sondern er will eigentlich das Herz des Menschen anrühren. Er will eigentlich, dass der Mensch hört und das Leben hat. Und ich glaube, das gilt auch uns Christen, die wir schon vielleicht vor Ewigkeiten diese Stimme gehört und Ja gesagt haben. Denn auch heute und jederzeit will er unser Herz anrühren und will dort in unser Leben hineinsprechen und dort unserem Leben Leben schenken. Das heißt, in all den Konflikten, in denen wir vielleicht stehen, in all den Dingen, die uns beschäftigen und die letztendlich dafür sorgen, dass unser Leben Last ist oder sogar, dass wir merken, wir leben in Sünde. Genau dort will er unser Herz anrühren und uns Zukunft geben, dass wir auch da zu ihm kommen dürfen. Und wenn er sagt, willst du gesund werden, gesunden an der wahren Krankheit der Sünde, dann sagen wir vielleicht, ja, aber da ist niemand, der mir helfen kann. Er ist derjenige, der helfen kann. Und der Gipfel all dieser Dinge, der Zweck und Sinn all dieser Dinge, ist auch das, was wir gesungen haben. Warum das Ganze? Vers 23. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Also worum geht es? Geht es um den Kranken? Geht es um dich und mich? Geht es darum, dass irgendwie die Welt gerettet wird? Das ist nicht Sinn und Zweck. Das ist nur Werkzeug, um dem Ehre zu geben, dem Ehre gebührt. Und zwar in Ewigkeit. Das heißt, all das geschieht zur Ehre des Sohnes, dass er die gleiche Ehre bekommt wie der Vater. Das ist der Jesus, der am Teich vor diesem Mann steht und dem auch wir heute begegnen können. Und ich glaube, wenn so einem Menschensohn diese Ehre gebührt, dann betrifft es nicht nur unseren Gottesdienst, dann betrifft es nicht nur unseren Gesang, unser Gebet oder wie wir heute über ihn denken und zu ihm stehen, sondern es betrifft unser ganzes Leben, unseren Alltag. Auch dort dürfen wir darüber nachdenken, was bedeutet es, ihm Ehre zu geben und zu bringen, wenn es ihm so viel Ehre gebührt. Dann dürfen wir das im Alltag auch tun. In Gehorsam, indem wir uns nach ihm ausstrecken, indem wir uns fragen, in dieser Situation oder in diesem Problem oder in dieser Freude, die ich vielleicht habe, wie kann ich dort Gott Ehre geben? Das darf ich mich selbst immer wieder fragen. Gibt das Gott Ehre? Ist das wirklich zu seiner Anbetung oder ist es eigentlich etwas, wo ich mir selbst Ehre gebe oder den Menschen Ehre gebe? Denn auch das ist etwas, was er den Juden vorwirft. Er sagt, ihr sucht nicht die Ehre Gottes, ihr sucht eure eigene Ehre und ihr sucht die Ehre beieinander. Euch ist viel wichtiger, was die anderen über euch denken, als was Gott über uns denkt. Und ich erwische mich dabei, dass es mir manchmal auch so geht. Und da muss ich mich wirklich verändern lassen von Gott, dass mir seine Ehre wichtiger wird. Das heißt, die Heilung zeigt uns eigentlich nicht in letztendgültiger Art, wer Jesus ist. Es ist nur ein Zeichen dafür, was danach alles kommt. Und was wirklich zeigt, wer Jesus ist, ist seine Offenbarung. Das heißt, Jesus offenbart, also in Jesus wird Gott offenbart. Das heißt, dieses Zeichen ist nur ein Teil der Offenbarung. Aber diese Aussage, das ist schon ein bisschen heftig, oder? Die Pharisäer schütteln nur den Kopf und denken, was ist denn mit diesem Mann passiert? In Israel ist es heiß, vielleicht hat er einen Sonnenstich. Das kann doch nicht sein. Wie kann das sein, dass dieser Mann sowas behauptet? Und dann geht Jesus hin und sagt, ich weiß, bei uns Juden ist es so, wir brauchen Zeugen. Nur aufgrund von Zeugen wird etwas zur Wahrheit. Und hier sind meine Zeugen. Und so führt er an, nicht nur zwei Zeugen, also du brauchst mindestens zwei. Er führt zig Zeugen an. Er führt Johannes an, den Täufer, und sagt, Johannes hat euch gesagt, wer ich bin. Und ihr habt mal auf ihn gehört, nun wollt ihr nicht auf ihn hören. Gott selbst sagt, wer ich bin. Ich zeige euch, wer ich bin. Die Wunder zeigen euch, wer ich bin. Denn wer kann diese Wunder tun? Niemand. Selbst ein Nikodemus, der Pharisäer, der zu ihm kommt, sagt, diese Wunder, die du tust, das kann nicht sein, dass sie von sich kommen. Das muss von Gott sein. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Und die Schrift, also das Alte Testament, zeugt von mir. Und ihr, Pharisäer, ihr lest und ihr kennt die Schrift und ihr sucht sogar in dieser Schrift nach Leben. Und diese Schrift spricht von mir, aber ihr wollt mir nicht glauben. Ja. Und er sagt sogar, ihr beruft euch auf Mose als Zeuge gegen mich. Und Jesus sagt, und am letzten Tag wird Mose als Zeuge gegen euch aufstehen. Denn er hat von mir gesprochen und bezeugt mich. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt ihr auch Mose nicht. Das heißt, all das Erforschen der Schrift führt zu Christus. Und wenn sie an Christus vorbeiführt, dann hast du das Wort nicht verstanden. Und die Pharisäer hatten es nicht verstanden. Oder noch schlimmer, sie haben es abgelehnt. Denn auch das ist ein wichtiger Punkt. Viele Menschen verstehen, wer dieser Jesus ist. Und dann lehnen sie ihn ab. Die Samariterin am Brunnen, die sagte, das ist der Retter der Welt. Ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt kommt von Samaritern, also von all diesen Menschen, von denen die Juden sagen würden, die sind nicht mal den Staub auf meinen Schuhen wert. Sie erkennen Jesus und sagen, du, wir haben dich gesehen, wir sind dir begegnet und wir haben geglaubt und wir sind gerettet. Sie hörten und sie glaubten. Aber hier sind es zig an Zeugen. Es ist derselbe, der redet. Und es sind Menschen, die die ganze Bibel studieren und sie glauben nicht. Das ist der Kontrast, den Johannes hier wieder aufgreift. Die verhassten, die verpönten Samariter glauben eine ganze Stadt. Und die, von denen man sagen müsste, die wissen alles. Sie kennen alles. Sie glauben nicht. Da sind wir wieder dabei, dass so viele Dinge uns von Jesus trennen können. Und hier in ihrem Fall ist es sogar das Wort Gottes. Denn sie lesen es nicht, um diesen Jesus zu erkennen, um ihn zu suchen, sondern sie lesen, um ihn zu widerlegen. Und sie suchen nach Gesetz. Sie suchen danach, alles richtig zu machen, bloß alles richtig machen. Aber den, der Leben schenkt, den erkennen sie nicht. Und das möchte ich euch auch hier anhand dieses Kapitels zeigen. Es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen. Es ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut, wenn wir vieles am Stück lesen. Und es ist auch gut, dass wir uns überlegen und uns vielleicht die Frage stellen, warum steht das gerade hier und nicht irgendwo anders? Es hat einen Sinn und Zweck. Der Johannes komponiert hier eigentlich was Wunderbares und Herrliches. Und in jedem Buch erkennen wir das ganz oft, dass Leute dort etwas fallen lassen, so am Rande, und später wieder aufgreifen. Und wir in dem Buch erkennen, ah ja, stimmt, das hat er dahin gemeint. Ähnlich macht das hier auch. Er lässt es in einem Satz fallen und zig Verse später greift das wieder auf. Und das kann uns helfen, den Gesamtzusammenhang zu sehen und vielleicht auch die Argumentation zu nachverfolgen zu können und vielleicht zu verstehen, insgesamt, was ist hier die Aussage? Und da möchte ich euch Mut machen, dass wir auch vielleicht die schon lange Christen sind, so beginnen, die Bibel zu lesen. Nicht ein paar Verse für sich, ich verstehe, wenn man keine Zeit hat, dann ist es manchmal so, aber dass wir uns immer wieder die Zeit finden und nehmen, einfach mal hinzusetzen und zu lesen. Und dann diesem Jesus, dem wir im Wort Gottes begegnen, die Ehre bringen. Was bestimmt deine und meine Entscheidung? Wie komme ich bei den Menschen an oder wie komme ich bei Jesus an? Johannes zeigt ein Werk, ein Wunder. Und an diesem Wunder können wir eigentlich erleben, wer dieser Gott ist. Ich weiß nicht, wie du es in deinem Leben erlebst, ob du auch da erlebst, wer dieser Jesus ist. Aber in dieser Begegnung führt Jesus auch uns heran und damit stehen auch wir letztendlich vor dem Jesus und vor dieser Frage, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus für dich? Ist es dein Kumpel? Ist es dein Retter? Ist es dein Herr? Ist es derjenige, der dir jeden Tag aufs neue Leben schenkt? Ist es derjenige, den du in deine Konflikte mit hineinnimmst? Wer ist dieser Jesus für dich? Und am Anfang konnten wir darauf schauen, dass dieser geheilte Mann sagte, ich weiß es nicht. Und vielleicht denkst du dir auch, ich weiß nicht, wer dieser Jesus ist. Dann darfst du ihm heute begegnen. Und dieses Schicksal von 38 Jahren ist, wie gesagt, nicht das Schlimmste, was passieren kann. Das, wovor Jesus wirklich warnt, ist, am Ende stehst du vor einer Wahl. Leben oder Gericht. Und es ist Jesus, der richtet. Genauso wie es Jesus ist, der Leben schenkt. Und so können wir sehen und erleben, dass der Sohn Leben gibt, weil in ihm Leben ist, dass Gericht ihm übergeben ist und dass diese Stimme eines Tages von den Gräbern gehört wird. Und Jesus sagt, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und ich glaube, das ist die angemessene Reaktion auf das, was wir hier heute hören. Das ist die angemessene Reaktion, wenn das wirklich wahr ist, was dieser Jesus über sich selbst sagt. Eine andere Reaktion kann es eigentlich nicht geben. Und ich möchte dich ermutigen, nicht nur seine Hilfe zu suchen in den Momenten, wo es dir vielleicht zu viel wird oder du nicht klarkommst, sondern dass du diesem Gott als Lebensspender begegnest. Wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus den Toten in das Leben übergegangen. Amen.